Ja, schönen guten Abend allerseits. Ich sehe, hier ist viel geboten in Tübingen und deswegen danke ich besonders für die Einladung hier vom Infoladen für den heutigen Abend. Ich freue mich auch, dass so viele Leute hier gekommen sind. Wenn ich zu leise rede oder zu schnell oder in bayerischen Dialekt falle, dann schreit einfach dazwischen. Ich bin noch ein bisschen erkältungsmäßig angeschlagen, deswegen kann es schon sein, dass ich irgendwann mal nicht das Volumen nicht ganz reicht, um hier den ganzen Saal zu erreichen, dann meldet euch einfach. Thema ist Anthroposophie und Konzeption der Waldorfpädagogik und ich möchte zum Einstieg aus zwei Artikeln der Zeitschrift Goetheanum zitieren. Die Zeitschrift Goetheanum wird in Dornach im Hauptquartier der Anthroposophischen Gesellschaft rausgegeben und ist, kann man so sagen, das Zentralorgan der anthroposophischen Bewegung. Im März dieses Jahres, in der Aufmachergeschichte eines der Hefte, schreibt der Autor über das Erdbeben, den Tsunami und die radioaktive Strahlung in Fukushima. Es seien dreifache arimanische Kräfte, also Dämonen, denen die Menschen in Japan ausgesetzt seien. Mit Verweis auf Steiner verweist er auf das Gesamtmenschheitskarma, dessen Folge die Katastrophe gewesen sei. Die Opfer seien über die Schwelle zur geistigen Welt gegangen und für sie gelte, was Steiner gesagt hat, über Menschen, die durch Naturkatastrophen umgekommen sind, dass dadurch die Erinnerung an alles dasjenige gestärkt wird, was in ihrem Karma enthalten ist. Das Karma-Konto der Menschheit und insbesondere Japans ist nach anthroposophischer Buchhaltung in den roten Zahlen. Die Opfer von Tsunami und Gau büßen demnach für eine Art karmischer Schuld, die abgetragen werden muss. Zitat: Japan ist das einzige Land, in dem Atomwaffen abgeworfen werden. Dasselbe Volk ist jetzt ziviler radioaktiver Strahlung ausgesetzt. Das ist das Schicksal Japans. Die materialistische Einstellung des Landes verursacht diese Situation. Der zweite Text in diesem Heft greift diesen Aspekt ebenfalls auf und verknüpft die Tradition der Völker- und Rassenpsychologie mit Anthroposophie. Der Autor beschreibt einen japanischen Volkscharakter folgendermaßen, Doppelpunkt, Zitat, nach außen scheu und zart wie die Reispflanze, nach innen unberechenbar feurig wie ein Vulkan. Das ist die japanische Mentalität. Eine Renaissance im europäischen Sinne habe es in Japan nicht gegeben, darum könnten die Japaner nicht selbstständig denken, sondern nur den westlichen Materialismus kopieren. Diese beiden Artikel vom März 2011 zeigen, dass der spezifische anthroposophische Rassismus bis heute aktuell ist. Beide Autoren knüpfen direkt an Steiner an. In einem Vortrag 1920 in Stuttgart hatte Steiner Asiaten als senil und greisenhaft geschmäht und behauptet, sie könnten nicht selbstständig denken. 3 Jahre später erzählte er eine Anekdote über Japaner, die angeblich ohne englische Ingenieure mit einem Dampfer nur im Kreis fahren würden. Der Hellseher Steiner behauptet, Zitat, die Japaner werden alle europäischen Erfindungen ausbilden, aber selbst etwas ausdenken, das werden die Japaner nicht. Ich zitiere die zwei Texte am Anfang zum Einstieg, so als ersten Hinweis auf eine Ideologie, mit der ich mich heute schwerpunktmäßig beschäftigen möchte und die ganz im Unterschied steht zu dem positiven Image, das die Anthroposophie über ihre vielen Produkte, Waldorfschulen, Demeter, Gemüse, Weleda Kosmetik in der Öffentlichkeit meiner Meinung nach unverdientermaßen genießt. Anthroposophen werben damit, dass Schauspieler, Künstler, Wirtschaftsführer und Politiker bzw. deren Kinder auf der Waldorfschule waren oder sind, Kinder von Berlusconi, von Helmut Kohl oder von Monika Hohlmeier, der Tochter von Franz Josef Strauß, eher selten erwähnt werden Ulrike Meinhof oder Sigmund Rascher, der als KZ-Arzt in Dachau an grausamen Menschenversuchen beteiligt war und einst die Stuttgarter Mutterschule aller Waldorfschulen besucht hat. In den Medien wird im Regelfall lobend über Waldorfschulen berichtet. Ein PR-GAU erlebten die Anthroposophen zuletzt vor 4 Jahren, als die Bundesprüfstelle in Erwägung zog, zwei Steiner-Werke wegen rassistischer Inhalte auf den Index zu setzen. Also das ist dann nicht zustande gekommen, weil sich die Steiner Nachlassverwaltung verpflichtet hat, die Bücher zurückzuziehen und in einer kritisch kommentierten Neuauflage auf den Markt zu bringen, wobei also keine Kriterien benannt worden sind, was kritisch kommentierte Neuauflage bedeutet. Entscheidend ist hier der Satz, dass sowohl dieses Gremium als auch das antragstellende Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend der Auffassung ist, dass die vorgelegten Bücher Elemente aufweisen, die aus heutiger Sicht als rassistisch zu bewerten sind. Das ist quasi sowas wie die erste amtliche Bescheinigung für Steiners Rassismus. Im Grunde genommen haben die Anthroposophen damals Glück gehabt. Es hätte nämlich noch schlimmer kommen können, weil im gleichen Jahr das Magazin Stern darüber berichtete, dass der Waldorf-Funktionär Lorenzo Ravalli zusammen mit dem damaligen NPD-Funktionär Andreas Mohlau ein Buch rausgeben wollte. Dieser Vorfall ist in anderen Medien nicht aufgegriffen worden. Das Buchprojekt wurde gecancelt. Es war im Internet schon angekündigt. Mohlau selber war Waldorflehrer, der seine Stelle erst verlor, als er 2004 ankündigte, er würde für die damals neue NPD-Fraktion im Sächsischen Landtag arbeiten. Der ehemalige Waldorflehrer und Lehrerausbilder Ravalli ist bis heute Redakteur der Zeitschrift Erziehungskunst, die der Bund der Freien Waldorfschulen rausgibt. Er ist so eine Art Chefverteidiger der Waldorfpädagogik, der Anthroposophie, der mehrere Pamphlete verfasst hat, in denen er versucht, Steiner vor dem Vorwurf des Rassismus und Antisemitismus reinzuwaschen und dann eben auch entsprechende Passagen irgendwie zu rechtfertigen. Die Frage ist, wie solche Vorfälle möglich sind, die so im Gegensatz stehen zu dem positiven Image. Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass die Weltsicht der Anthroposophie komplett darauf basiert, dass ein Mensch, nämlich Rudolf Steiner, für sich in Anspruch nimmt, ein Hellseher zu sein und das von seinen Anhängern geglaubt wird. Darum tun sich Steiner-Anhänger grundsätzlich mit Kritik schwer, weil wenn man an einem bestimmten Punkt sagt, der hat sich geirrt, dann stellt sich die Frage, ob er sich nicht an vielen, vielen anderen Punkten auch geirrt hat und dann fällt diese ganze esoterische Weltanschauung ganz schnell wie ein Kartenhaus zusammen. Ich werde jetzt im Nachfolgenden versuchen, so ein bisschen so einen Überblick zu geben. Erstmal Inhalt und Selbstverständnis der Anthroposophie. Dann werde ich ein bisschen was über die Karma-Lehre sagen und über die Waldorfpädagogik. Und zum Schluss dann auf das Thema Rassismus und Antisemitismus eingehen. Ich möchte vorweg, damit wir uns hinterher in der Diskussion da nicht in eine sinnlose Auseinandersetzungen verstricken, eins klarstellen. Wenn ich über die Waldorfpädagogik rede, dann rede ich über das Konzept, über die sozusagen Vorstellung, wie Waldorfpädagogik sein kann. Ich stütze mich dabei auf Literatur, die vom Bund der Freien Waldorfschulen rausgegeben werden, die von Waldorflehrern verfasst worden sind. Ich stütze mich auf Artikel aus der schon erwähnten Zeitschrift Erziehungskunst. Könnt ihr alles wunderbar nachlesen. Ich empfehle es jedem von euch, der sich intensiver mit der Materie beschäftigen möchte, mal so ein, zwei Jahrgänge Erziehungskunst durchzublättern. Da findet ihr vieles wieder, was ich heute Abend ansprechen werde. Was den Unterricht betrifft, also ich rede über sozusagen die Konzeption, was den Unterricht konkret in den einzelnen Schulen, in den einzelnen Klassen betrifft, kann man keine pauschalen Aussagen machen. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens hängt der Unterricht wie in jeder Schule immer davon ab, was man für einen Lehrer vor sich hat, klar. Und was die Waldorfschule betrifft, auch sehr stark davon, wie das Lehrerkollegium zusammengesetzt ist. Der Punkt ist, dass die Waldorfschulen in Deutschland in den letzten Jahren einen ziemlichen Boom erlebt haben. Wir haben mittlerweile weit über 200 Schulen. Und das hat zur Folge, dass nicht alle Waldorflehrer, bei Weitem nicht alle Waldorflehrer, Anthroposophen sind. Es gibt innerhalb der Waldorfszene schon Diskussionen, dass es zu einer inhaltlichen Verwässerung an den Schulen käme, weil eben ein immer geringerer Anteil von Lehrern tatsächlich diesen anthroposophischen Background hat. Viele Leute machen vorher eine ganz normale pädagogische Ausbildung an den Universitäten und legen dann halt sozusagen im Schnellverfahren noch Seminare an den einschlägigen Waldorf-Einrichtungen ab, wo sie in erster Linie die anthroposophische Menschenkunde studieren und dann eben selber in die Schulen gehen als Lehrer. Zweitens, es gibt bis heute keine unabhängige empirische Studie über den Waldorf-Unterricht und auch seine Wirkung. Es gibt eine Unzahl von positiven Darstellungen von anthroposophischer Seite. Vor ein paar Jahren gab es auch mal eine Studie über Ehemalige, was aus denen wird. Aber auch alles das, es sind immer von Anthroposophen als Autoren oder von Anthroposophen im Beirat, stehen da dahinter. Das heißt, es sind Werke in eigener Sache. Deswegen sage ich, es gibt keine von unabhängigen empirischen Studien. Es gibt also nur eine ganze Reihe von Einzelberichten, von kritischen Einzelberichten, von ehemaligen Schülern, Eltern und Lehrern. Es gibt auch universitäre Arbeit, die sich kritisch damit auseinandersetzen. Und ich werde da im Laufe des Abends ein paar Mal draus zitieren, aber das sind dann eben Einzelfälle, von denen man eben nicht auf den allgemeinen Charakter des Unterrichts schließen kann. Also das ist mir ganz wichtig, dass das nicht vermischt wird. Ich meine aber, dass diese Erfahrungsberichte und Einzelfälle nicht zufällig sind, sondern sie sind Folgen einer bestimmten Konzeption. Waldorfpädagogik basiert auf einem Menschenbild, das religiöse Vorstellungen als Grundannahmen gelten lässt, also Karma, Reinkarnation, die Existenz von Engeln und Dämonen, von Volksgeistern und Rassengeistern. Ich kann in meinem Vortrag natürlich nicht alles behandeln, manches nur knapp. Wir können das ein oder andere in der Diskussion noch aufgreifen. Ich habe es euch schon gesagt, lest selber mal in der Erziehungskunst nach, lest mal einige von den Grundlagenwerken von Steiner nach. Da könnt ihr das lesen und sehr schön zusammengefasst habe ich das natürlich in meinem Buch Wurzelrassen, Erzengel und Volksgeister. Da findet ihr das auch noch mit viel mehr Beispielen und aktuellen Beispielen und Quellenangaben. Gut, fangen wir mal mit dem Selbstverständnis der Anthroposophie an. Steiner hat die Anthroposophie definiert als Geheimwissenschaft, als okkulte Wissenschaft, die sich auf das in den Welterscheinungen unoffenbare Geheime bezieht. Eine Wissenschaft vom Geheimen. Anthroposophie sei eine wissenschaftliche Erforschung der geistigen Welt, eine Geisteswissenschaft. Und wenn er von Geisteswissenschaft und geistiger Welt spricht, dann kann man das schon buchstäblich nehmen. Er spricht nämlich von einem Geisterland, von Seelenwanderung, von höheren geistigen Wesen, Engeln und Dämonen. Geheim insofern, als diese Geisteswissenschaft mit Wissenschaft in unserem heutigen Verständnis eigentlich ganz wenig zu tun hat. Steiner schreibt, dass ein Geheimschüler, also jemand, der sich auf seine Geisteswissenschaft einlassen will, der müsse Meditations- und Konzentrationsübungen machen, um in Kontakt mit höheren Welten zu kommen. Dabei muss dieser Geheimschüler von einem Geheimlehrer angeleitet werden. Er muss demütig sein, unterwürfig, hingebungsvoll. Nur so könne er die ewigen Gesetze des Geisterlandes erfahren. Auf der siebten Stufe der Erleuchtung würde der Geheimschüler dann die Fähigkeit des Hellsehens erlangen. Er würde den Hütern der Schwelle begegnen. Der eine Hüter sieht aus wie ein Monster und verkörpert die karmische Schuld des Geheimschülers. Der andere ist eine Lichtgestalt, der den jungen Eingeweihten dann auffordern würde, an der weiteren Entwicklung der Menschheit mitzuarbeiten. Interessant ist, dass Steiner in diesem Werk, in dem es also eigentlich um den seinen speziellen Pfad der Erleuchtung geht, dass er selbst in diesem Werk auf das Thema Rassen zu sprechen kommt. Der Eingeweihte, so schreibt Steiner, werde an der Entwicklung seines Volkes und seiner Rasse mitarbeiten und allmählich die Fähigkeiten von Volks- und Rassengeistern erwerben. Denn es gilt für alle, abgesehen von den Erleuchteten, der Mensch gehört einer Familie an, einem Volk, einer Rasse und sein Wirken in dieser Welt hängt von seiner Zugehörigkeit zu einer solchen Gesamtheit ab. Ich denke, ihr alle wisst, dass Wissenschaft bei aller Kritikwürdigkeit aber nicht auf Hellseherei und Meditation berühren kann, sondern darauf, dass ihre Ergebnisse nachprüfbar sind. Entsprechende Vorschläge hat man Steiner schon zu Lebzeiten gemacht, er ist da stets ausgewichen. Und ich meine, dass Anthroposophie im Gegensatz zu ihrer Selbstdarstellung als Geisteswissenschaft eigentlich eine religiöse Bewegung ist. Diese okkulte, esoterische Lehre ist die Grundlage, und in der Satzung der Deutschen Anthroposophischen Gesellschaft von 2010 heißt es, die Anthroposophische Gesellschaft soll eine Vereinigung von Menschen sein, die das seelische Leben im einzelnen Menschen und in der menschlichen Gemeinschaft auf der Grundlage einer wahren Erkenntnis der geistigen Welt pflegen wollen. Mittelpunkt sei die Freie Hochschule für Geisteswissenschaft in Dornach, deren Arbeit die geisteswissenschaftliche Forschung ist. Also was geisteswissenschaftliche Forschung im Sinne der Anthroposophie ist, habe ich euch ja jetzt erklärt. Zu den Früchten von Steiners Geisteswissenschaft zählt die alte gnostische Annahme, dass im Grunde genommen in jedem Menschen ein göttlicher Funke steckt, der mit der Materie verstrickt ist. Und dieser göttliche Funke hat die Möglichkeit, im Laufe von Jahrzehntausenden durch spirituelle Erleuchtung und Reinkarnationsketten sich irgendwann wieder aus dieser Verstrickung mit der Materie zu lösen. Und am Ende würde dann praktisch die Materie sich auflösen, verschwinden, und es gibt dann eigentlich nur noch das göttliche alleine Prinzip. 1946 hat ein Anthroposoph namens Willi Conrad, ihr könnt jetzt die Quelle da unten leider nicht sehen, ich glaube auch nicht viel besser, wenn ich hier rumschiebe. Also das Wesentliche ist, dass Conrad praktisch die Überlegungen von Steiner zum Weltenlauf in diesem Schema zusammengefasst hat. Steiner behauptet also, nacheinander reinkarnieren die Planeten auseinander. Also erster Saturn, dann Sonne, Mond, Erde, Jupiter, Venus, Vulkan, Mond gilt also auch als Planet. Und diese göttlichen Funken sind praktisch auf dem ersten Planeten, Saturn, hier der Mensch, haben diese göttlichen Funken, die den Menschen mal da bilden werden, haben die Stufe des Minerals erreicht. Auf dem zweiten Planeten, der Sonne, ist der göttliche Funken dann in Form einer Pflanze, tritt er dann auf. Auf dem dritten Planeten, auf dem Mond, ist die Tierstufe erreicht, und hier sind wir auf dem vierten planetarischen Zyklus. Der Mensch entwickelt also eine menschliche Gestalt, und diejenigen, die spirituell sich erleuchten lassen, haben die Möglichkeit, dann in der fünften Planeten, auf dem Jupiter, als Engel wiederzukehren. Und dann halt als Oberengel und als Erzoberengel auf dem Wer sich spirituell nicht erleuchten lässt, dem droht der Abstieg. Dem kann es nämlich passieren, dass er auf der nächsten Stufe dann als Tiermensch wiedergeboren wird. Also das ist sozusagen das grundsätzliche Schema des Weltenlaufes nach Rudolf Steiner 1946 in dieser Grafik zusammengefasst. Diese Entwicklung, sagt Steiner, also dieser Abfall vom Göttlichen, der Hinabstieg in die Materie, Vermischung mit der Materie, ist notwendig, damit die göttlichen Funken Erfahrungen sammeln können. Sie werden auf diesem Weg einerseits von Dämonen wie Ahriman und Luzifer, da kommt also jetzt wieder Ahriman, den ich am Anfang schon im Zusammenhang mit Fukushima erwähnt habe, ins Spiel, da werden sie in Versuchung geführt. Ahriman steht heute für den modernen Materialismus, also nach anthroposophischer Auffassung, Luzifer für den Intellektualismus. Andererseits wird die Menschheit geleitet von Götterboten, Engeln, Geistern und spirituellen Führern. Freiheit, und das ist ein zentraler Begriff in der Anthroposophie, der sich in vielen Namensgebungen ausdrückt, freie Waldorfschule, heißt im Kern, dass der Mensch prinzipiell in der Lage ist, seine göttliche Natur, diesen göttlichen Funken in sich zu erkennen, dass er sein Karma erkennen kann, dass er daran arbeiten kann und dass er dann eben die Möglichkeit hat, als höheres geistiges Wesen zu reinkarnieren. Diese Lehre von Karma und Reinkarnation haben westliche Esoteriker im 19. Jahrhundert aus dem Hinduismus übernommen. Karma meint ein universelles Gesetz, wonach das Leben von jedem Menschen von seinen Handlungen im früheren Leben geprägt ist, genauso wie die künftigen Leben von Handlungen in diesem Leben beeinflusst sind. Steiner behauptet, dass die seelischen Anlagen, das körperliche Aussehen, das Befinden, das Geschlecht, die soziale Position eines Menschen, sein Lebenswerk komplett durch Karma bestimmt sind. Er spricht von einem Karma-Konto mit Schulden und Guthaben. Wer eine Lungenentzündung bekommt, hat im früheren Leben ausschweifend gelebt und muss jetzt gegen Luzifer kämpfen, sagt Steiner. Cholera hat nichts mit Lebensbedingungen in erster Linie zu tun, sondern Steiner behauptet, Menschen mit schwachem Ich-Gefühl würden sich bei der nächsten Inkarnation Gegenden aussuchen, in denen die Cholera auftritt, um ihr Selbstgefühl an derbsten Widerständen zu kräftigen. Wie die Karma-Lehre in den Unterricht einfließen kann, ich betone kann, nicht muss, ich stelle jetzt einen Einzelfall vor, beschreibt die ehemalige Waldorfschülerin Charlotte Rudolph in ihrem Buch Wege zur Versteinerung. Sie schildert, wie ihr im Sozialkundeunterricht erklärt wurde, die Theorie von Karl Marx. Marx hat demnach schon mal im frühen Mittelalter gelebt, und zwar als Adliger mit Grundbesitz in Nordfrankreich. Er war ein Raubritter und er hat also mit seinen Mannen immer wieder Raubzüge in die Umgebung gemacht, geplündert und dann die Beute wieder nach Hause gebracht. Und einmal, als er von so einem Raubzug zurückkommt, muss er feststellen, ja, da ist ein anderer gekommen, hat die Burg in seiner Abwesenheit erobert und besetzt. Und der ist stärker, der hat mehr Männer. Er kann ihn also nicht wieder aus der Burg rauswerfen. Er unterwirft sich und wird sein Vasall. Dieser mittelalterliche Raubritter Marx, der jetzt seine Burg verloren hat, der überlegt natürlich immer wieder, wie könnte ich den Typen da rauskriegen, wie kann ich den vertreiben. Aber diese Vorstellung von der Expropriation des Expropriateurs bleibt eine Wunschvorstellung und zeitigt ihr Karma. Die beiden Persönlichkeiten, also der Raubritter Marx und der, der ihm die Burg abgenommen hat, die sterben, werden im 19. Jahrhundert wiedergeboren. Und derjenige, der als Raubritter seine Burg verloren hat und zum Vasallen wurde, der erscheint als Karl Marx wieder. Und der andere, der ihm die Burg damals abgenommen hat, der reinkarniert als Friedrich Engels. Und nun müssen Sie praktisch in Ihrem Leben im 19. Jahrhundert diese karmische Situation auflösen. Also Engels hat durch diesen Raub praktisch negativ, also Schulden auf dem Konto aufgehäuft und Marx hat als Verlierer Guthaben aufgehäuft und das muss nun im neuen Leben ausgeglichen werden und es sieht dann eben so aus, dass Friedrich Engels, wie viele von euch ja wahrscheinlich wissen, einen Großteil seines Erwachsenenlebens damit verbringt, dass er in England in einer Fabrik arbeitet und von dem Gewinn, den er da rauszieht, die Familie Marx in London aushält, sodass Karl Marx die Möglichkeit hat, im British Museum seinen Studien nachzugehen und seine Bücher zu schreiben. Also das ist sozusagen der Ausgleich, der eine klaut dem anderen die Burg und im nächsten Leben muss er ihn dafür aushalten und damit ist dann der karmische Ausgleich hergestellt. Diese Geschichte, von der die ehemalige Waldorfschülerin eben erzählt, sie sei ihr im Sozialkundeunterricht als historische Tatsache dargestellt worden, stammt von Steiner selber. Es gibt natürlich überhaupt keine Quellen, auf die sich solcher Unfug stützen könnte, außer eben der Hellseherei von Steiner, an die seine Anhänger glauben. Steiner selber hat zu dieser Geschichte gesagt, Zitat, sehen Sie, so kann Geschichte studiert werden, so sehen wir die lebendigen Menschenkräfte in die Geschichte hineinwirken. Waldorfpädagogen haben im Laufe der Jahrzehnte Märchen, Fabeln, Sagen erfunden, mit denen sie ihre religiöse Sicht der Welt in den Unterricht hineintransportieren können. Da gibt es die berühmte Fabel von der Maus und von der Katze. Die Katze muss die Maus fressen, damit die Maus zum großen Mäusegeist in den Himmel kommen kann und dann wiedergeboren wird. Also diese Geschichten von Marx und Mäusen, die illustrieren, wie Anthroposophie in den Unterricht einfließen kann. Ich betone wieder kann, muss nicht in jeder Schule, in jeder Klasse immer so stattgefunden haben. Aber entscheidend ist, dass es nicht nur solche Einzelfälle gibt, sondern wenn man sich die einschlägige Literatur anschaut, dann heißt es, die Lehre von Karma und Reinkarnation ist die Grundlage allen wahrhaften Erziehens, schreibt der Waldorfpädagoge und Funktionär Stefan Leber 1996. Waldorfpädagogik geht aus einem durch, Zitat, geisteswissenschaftliche Forschung, was das ist, wissen wir jetzt, gewonnenen Menschenbild hervor, für das Reinkarnation und Karma geistige Erfahrungstatsachen sind. Darum ist die gesamte Waldorfpädagogik in ihrem Kern auf einem Menschenbild aufgebaut, für das Karma und Reinkarnation zentrale Tatsachen sind. Zitat Ende 2004 in der Waldorf-Zeitschrift Erziehungskunst. Der Autor Valentin Wember ist selber Waldorf-Lehrer und in der Lehrerfortbildung tätig. Über die früheren Erdenleben anderer Menschen zu spekulieren, ist in Anthroposophenkreisen wie generell in der Esoterik-Szene beliebt, gilt gleichwohl wohl aber so als etwas taktloses Eindringen in die Privatsphäre. Und für Waldorf-Lehrer gibt es eine Ausnahme gegenüber ihren Schülern. Ihnen ist nämlich behutsames Spekulieren über frühere Erdenleben ihrer Schüler erlaubt. Ansatzpunkt ist die Vorstellung, dass der Körper eines Kindes von Kräften geformt wird, die auf frühere Erdenleben zurückgehen. Wer in einem früheren Leben gelogen hat, dessen Leib ist in der nächsten Verkörperung davon geprägt. Die Individualität wird als geistig Behinderter wiedergeboren. Zitat: Jetzt kann der Mensch die Wahrheit nicht mehr richtig erfassen, er wird schwachsinnig. Dieser Zusammenhang ist eine spirituelle Gesetzmäßigkeit, die der Geistesforscher Rudolf Steiner entdeckt hat. Gleicher Artikel aus dem Jahr 2004 aus der Waldorf-Zeitschrift Erziehungskunst. Der Autor schreibt weiter, der Erzieher, der Lehrer, solle sich vorstellen, dass er derjenige war, der im früheren Leben belogen wurde. Er müsste darum dem behinderten Kind verzeihen und ihm die Wahrheiten des geistigen Lebens beibringen. Ihrem Selbstverständnis nach ist die Waldorfschule eine Schicksalsgemeinschaft, weil jeder Lehrer und jeder Schüler aufgrund seines Karma an genau dieser Schule zu genau dieser Zeit hingekommen ist und jeder Erzieher arbeitet auch die karmische Schuld von Kindern mit ab. Weiteres Element neben diesem Karma-Reinkarnationsglauben ist die Vorstellung von den vier Temperamenten. Es geht auf die Antike zurück. Anthroposophen glauben, dass jedes Individuum zunächst mal von einem Temperament dominiert wird. Da gibt es den Choleriker, der ist feurig und willensstark. Es gibt den Sanguiniker, der ist lebhaft, zutraulich und unruhig. Dann gibt es den Melancholiker, der ist scheu und schwermütig, ein kleiner Egoist und Eigenbrötler. Und dann gibt es den Phlegmatiker, der ist behäbig, der träumt mit offenem Mund und er zieht möglichst bald das Pausenbrot aus dem Schulranzen. Jedes Temperament gilt als spezifische Form des Egozentrischen und der Mensch müsse lernen, beziehungsweise der Schüler dann eben in der Waldorfschule, sein Temperament zu beherrschen, statt von ihm beherrscht zu werden. Also diese Sachen, die ich jetzt so zusammengefasst habe, stammen auch aus der Zeitschrift Erziehungskunst und stammen auch von Caroline von Heidebrand. Das ist sozusagen eine Pionierin der Waldorfpädagogik, die 1928 den ersten Lehrplan verfasst hat. Von dieser Annahme ausgehend, bestimmt der Klassenlehrer, zumindest in den ersten Jahren, was für ein Temperament ein Kind hat und verfügt danach die Sitzordnung in der Waldorfklasse, also zumindest in der Theorie. Dann sieht es so aus, die Phlegmatiker sitzen links, dann kommen die Melancholiker, dann die Sanguiniker und rechts draußen die Choleriker. Und die Idee ist, wenn man immer alle mit zusammensetzt, die von einem bestimmten Temperament beherrscht sind, dann spiegeln sich die, dann schleift sich das gegenseitig ab. Für jedes Temperament gibt es in der Waldorfpädagogik spezielle Übungen, spezielle Erzähl- und Darstellungsweisen, sogar die vier Grundrechenarten werden temperamentspezifisch zugeordnet. Addieren sei dem phlegmatischen verwandt, subtrahieren dem melancholischen. Rudolf Steiner schon hat den Lehrern geraten, sie sollten sich Cholerikern gegenüber nie eine Blöße geben und vor Phlegmatikern ab und zu kräftig mit dem Schlüsselbund aufs Pult hauen, damit sie wieder aufwachen. Caroline Heidebrand rät, das melancholische Kind nie kalt abzuwaschen, ihm Salat und leichtes Gemüse zu geben. Der Choleriker solle dagegen Holz hacken, Nägel einschlagen und Steine schleppen. Und einem Phlegmatiker dürfe man morgens nicht erlauben, aus reiner Genusssucht noch lange in den warmen Federn dösend sich zu räkeln. Der Sanguiniker braucht viel Abwechslung. Welches Temperament nun einen Menschen bzw. ein Kind prägt, ist wodurch vorherbestimmt? Karmisch natürlich, vom Karma vorherbestimmt. Steiner behauptet, der Melancholiker war im früheren Leben viel allein, der Choleriker habe sehr viel erlebt. Wer ein angenehmes und oberflächliches Leben geführt habe, werde beim nächsten Erdenaufenthalt ein Phlegmatiker oder ein Sanguiniker. Nun ist es so, dass die meisten Waldorflehrer keine großen Eingeweihten sind und auch nicht hell sehen können. Und nun ist die Frage, wie stellen die denn das Karma fest und die früheren Erdenleben? Dazu wird auf die sogenannte Phrenologie und Physiognomik zurückgegriffen. Diese Schädel- und Körper- und Gesichtsdeutung ist im 18. Jahrhundert entstanden als Mittel der Anthropologie. Im Grunde genommen war es so, dass man relativ subjektive ästhetische Kriterien, meistens abgeschaut aus irgendwelchen griechischen, römischen Statuen, verknüpft hat mit etwas eigenwilligen Messversuchen. Also die Schädelmessungen der Nationalsozialisten gehen auf diese Vorstellung zurück. Man meinte also, man könnte aus dem Äußeren eines Menschen Charakter und Fähigkeiten ablesen. Das war eine sehr verbreitete Annahme. Der berühmteste um 1900 war wahrscheinlich der italienische Gerichtsmediziner Cesare Lombroso, der behauptete, man könnte an einer bestimmten Schädelform oder an zusammengewachsenen Augenbrauen feststellen, ob man einen Gewalttäter vor sich hat. Also auch selbst wenn jemand noch gar nicht entsprechende Tat begangen hat, dann wäre das schon ein Hinweis. Um 1900, wie gesagt, war das unglaublich populär. Die Anhänger der Phrenologie haben gemeint, man könnte also die genetische Beschaffenheit eines Menschen, seinen Charakter, seine Eigenschaften allein aus dem Äußeren bestimmen. Auch Steiner hat mal zu einem Waldorfschüler gesagt, man könnte bei ihm jetzt schon eine Anlage zum Verbrecher ausmachen, der Junge würde sicher Schriftfälscher. Phrenologie und Physiognomik sind heute längst widerlegt, das stört aber Anthroposophen überhaupt nicht. Sie glauben, Choleriker hätten einen kurzen Hals und kurze Beine, Sanguiniker sind zart und wohlproportioniert, Melancholiker hochgewachsen, schmal und hager und der Phlegmatiker, der ja das Pausenbrot bekanntlich immer schnell aus dem Schulranzen zieht, ist rund und wohlgenährt. Der Kopf eines Kindes gilt als Offenbarung von Ich und Seele, in dessen Form sich dessen inneres Wesen aus dem vergangenen Erdenleben ausdrücke. Das ist jetzt aus dem Buch von 1996. Der Klassiker zu diesem Thema war lange Zeit der Arzt Norbert Glas. Das ist jetzt hier, er hat 5 Bände rausgebracht, das Antlitz offenbart den Menschen. Wie gesagt, 5 Bände, die letzte Auflage 1992. Also ihr seht, das war bis in die 90er Jahre immer wieder aufgelegt worden. Und das Buch ist also voll immer mit solchen Zeichnungen, mit solchen Bildern. Und dazu stehen dann praktisch Beschreibungen und Deutungen. Was bedeutet denn bestimmte Form eines Ohres? Bestimmte Form einer Nase? Ja? Und es war sozusagen wie so eine Handreichung für die Lehrer, anhand derer sie theoretisch, wie gesagt, ich weiß nicht, wie viele Lehrer tatsächlich das gemacht haben, aber die Idee war eigentlich, dass man eben anhand solcher Hilfestellungen bestimmt, was die Kinder, die man vor sich hat, was die für ein Karma haben, was die für ein Temperament haben und was die eben für Eigenschaften und Fähigkeiten mitbringen. Jetzt könnt ihr alle mitmachen, jeder kann sich mal das Ohr von seinem Nachbarn anschauen. Und zwar besonders hier diesen oberen Bereich, links hier. Und da sagt der Glas, also hier dieses Ohr und dieser obere Teil, das sei ästhetisch schön, ansprechend, wohl proportioniert. Und daraus könne man rausziehen, dass das ein sehr intelligenter Mensch wäre. Ein wahrhaftiger, also wahrheitsliebender, intelligenter Mensch. Dann beschreibt er also weitere Ohren, die sind jetzt entsprechend in seiner Ansicht nach nicht mehr diesem Ideal, nicht mehr so schön rund. Und dann schreibt den hier, den wertet er als Spitzohr. Also ich persönlich finde es jetzt gar nicht so spitz, aber gut, er sagt, es ist also ein relativ spitzes Ohr. Und dieses spitze Ohr wäre also ein Hinweis darauf, dass wir es hier mit einem Menschen zu tun haben, der zur Unwahrhaftigkeit neigt. Also in anderen Worten, der lügt.
Nochmal wer?
Hä?
Nochmal?
Wer?
Wer
lügt? Die Spitzohren. Spitzohren sind potenzielle Lügner, das gilt und hier als Spitzohr. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie lange, an wie vielen Schulen, wie viele Lehrer tatsächlich sich an sowas gehalten haben. Aber ich denke mir immer, wenn ein Verlag ein Buch 6-mal auflegt, wenn das so verbreitet wird, dann wird es auch in einem für uns im Nachhinein nicht zu messenden Umfang auch benutzt werden. Diese Lehre sowohl von den Temperamenten als auch von den diesen phrenologischen Spekulationen sind natürlich, haben mit Wissenschaft überhaupt nichts zu tun, sind völlig subjektiv und spekulativ. Aber aus diesen verschiedenen Elementen, also Reinkarnation, Karma, Temperamentenlehre, Phrenologie, Vorstellung, also Geisterglaube von Ariman, Luzifer, Engeln und Elementarwesen, die uns überall begleiten, überall um uns rum sind, und dann hier diese Vorstellung, dass der Mensch eigentlich aus 7, beziehungsweise, je nachdem wie man es deutet, 9 verschiedenen Gliedern besteht. Erstens der physische Leib, dann der Ätherleib, Astralleib, dann das Ich als göttlicher Funke. Das ist dann nochmal aufgeteilt in 3, also 7 sind es, wenn man so zählt, und 9 sind es, wenn man praktisch die als Einzelne zählt. Und die Idee ist, dass eigentlich in jedem Jahr 7 ab der Geburt eines dieser Wesenselemente eines Menschen entsteht. Und Steiner sagt, früher, also Jahrzehntausende zurück, hätten sich diese Elemente bei jedem Menschen natürlich ausgebildet, aber heute, weil sozusagen unsere Verbindung mit dem Spirituellen, mit dem Göttlichen verloren gegangen ist, weil wir so weit im Materialismus und Intellektualismus versumpft worden sind, ist es nicht mehr der Fall, sondern heute kommen praktisch nur noch bis 4, bis zum Ich. Und das andere zu entwickeln, ist sozusagen unsere Aufgabe. Individuell, durch indem man sich der Spiritualität zuwendet und unter Umständen in der 6. und 7. Epoche, da komme ich dann drauf, als allgemeines Phänomen. Worum es mir jetzt hier eigentlich geht, ist Auswirkungen auf die Waldorfpädagogik. Der physische Leib mit Geburt gilt von 1 bis 7, da gibt es eigentlich nur das. Baby ist eigentlich nur ein Körper. Ja? Und die Theorie ist, dass sozusagen in diesen ersten Jahren die Entwicklung vom Saturn, als der Mensch nur ein Mineral ist, wiederholt wird. Das Kind will nur nachahmen. Wenn Kinder im frühen Alter sagen, ich will Nutella aufs Brot, dann ist das Ausdruck für ein verfrühtes Ego. Heißt in der Zeitschrift Erziehungskunst 2007. So, beim Zahnwechsel fängt die nächste Epoche an, der Ätherleib entsteht. Das ist eine feinstoffliche, nicht greifbare Form. Gehen wir nochmal zurück. Das ist der Architekt des Körpers. Der enthält auch die Temperamente. Deswegen dann im Alter von 7 bis 14 in der Waldorfpädagogik eben die Aufgabe, die Dominanz eines des dominierenden Temperaments abzuschleifen. Dann kommt hier jeweils sozusagen die Anweisungen. Also Ätherleib im Alter 7 bis 14, äußerlich feststellbar Zahnwechsel. In der Periode wird sozusagen das pflanzliche Stadium vom Planeten Mond wiederholt. Und für die Schule gilt selbstverständliche Autorität des Lehrers. Deswegen gibt es auch diesen 7-jährigen Klassenlehrer, der begleitet die 7 Jahre lang, um praktisch genau diese Epoche des Ätherleibs abzudecken. Die Temperamente sollen ausgeglichen werden. Und Steiner sagt, kritisches Denken in diesem Alter ist Gift für die Seele. Dann kommt mit der Pubertät der Astralleib. Das ist also, der enthält Bewusstsein, Lust, Schmerz. Da geht es darum, dass man dann schon die Kinder mal langsam ans Denken ranführt. Allerdings mit Herz, Gemüt und Willen. Kein Intellektualismus, das sei entartet. In dem Stadium wird praktisch die tierische Epoche auf der Sonne wiederholt. Und erst im 4. Zyklus entsteht das Ich als Teil des göttlichen Funken. Mit dem 21. Lebensjahr, erst dann wird ein Mensch eigentlich selbstständig, hat eine Individualität. Und eigentlich sagt Steiner, Jugendliche sollten vor dem 21. Lebensjahr sich nicht mit Sexualität beschäftigen. Das hat zur praktischen Konsequenz, dass erst vor ungefähr 10 Jahren innerhalb der Waldorfpädagogik eine ganz verklemmte Debatte über Sexualkundeunterricht eingesetzt hat, wobei die Maßgabe immer die ist, dass zwei Menschen miteinander Sex haben, nicht weil das Spaß macht, sondern weil sie ein Gefäß bereitstellen, in das ein göttlicher Funke reinkarniert. Also in all diesen, da gab es eine lange Diskussion in der Erziehungskunst, wie man das macht, und das Dominante, was sozusagen der Konsens ist, aber man muss den Kindern vermitteln, also möglichst nicht da vielseitige sexuelle Beziehungen einzugehen, sondern sich eben aufzuheben und sich immer, wie in der katholischen Kirche auch, Sexualität hat in erster Linie der Fortpflanzung zu dienen. Alle diese Elemente, die ich jetzt vorgestellt habe, ergeben zusammen die sogenannte anthroposophische Menschenkunde. Und diese anthroposophische Menschenkunde, Zitat, bietet die Gewähr, dass ein einheitliches Element die verschiedenen Lehrer verbindet und zu einer verantwortungsvollen Führung der Schule vereinigt. Diese Menschenkunde ist Erkenntnis und moralische Gesinnung und sie ist für den Lehrer ein Mittel der Selbsterziehung. Ihr sind alle Waldorfschulen verpflichtet. Die Treue zur erkannten Wahrheit verbindet die Lehrerkonferenz zur Schicksals- und Lebensgemeinschaft, erklärt Heinz Zimmermann 1989, damals Leiter der pädagogischen Sektion am Goetheanum in Dornach. Also im Idealfall ist der Waldorflehrer ein Anthroposoph. Also ich habe vorher schon gesagt, das ist der Idealfall, in der Realität ist es nicht so, aber eigentlich sozusagen von der Theorie, von der Konzeption her, ist der Waldorflehrer ein Anthroposoph, der auf die anthroposophische Menschenkunde als moralische Gesinnung und Wahrheit verpflichtet ist und daran seinen Unterricht ausrichtet. Das ist die Theorie, das ist die Konzeption der Waldorfpädagogik. Jetzt, nachdem ich ein bisschen was zu diesem Thema Selbstverständnis und, wie gesagt, Theorie Waldorfpädagogik gesagt habe, komme ich auf das Thema Rassismus. 1995 gab es in Holland einen Skandal, weil eine Frau in einem Schulheft ihres Kindes von der Waldorfschule folgende Sätze gefunden hat: Neger haben dicke Lippen und viel Gefühl für Rhythmik. Und das immerwährende Lächeln des gelben Menschen verbirgt seine Emotionen. In einem Schulheft mit dem Titel Rassenkunde hat dann die Frau diese Einteilung gefunden. Schwarze Rasse ist kindlich, gelbe Rasse heranwachsend, weiße Rasse erwachsen, rote Rasse gealtert, vergreist. Sie ist dann mit diesem Heft in die Schule gegangen, hat die Lehrer zur Rede gestellt und bekam zur Antwort, sie hätte Steiner nicht richtig verstanden, sie hätte das irgendwie aus dem Zusammenhang gerissen und sie sollte das alles nochmal nachlesen. Das ist so eine Reaktion, die man kennt aus Diskussionen hierzulande auch. Die Frau hat sich zum Glück nicht beirren lassen, auch nicht einschüchtern lassen und ist zur Presse gegangen und der Volkskrant, also eine der großen niederländischen Zeitungen, hat dann darüber berichtet und dann hatten die Anthroposophen wieder mal einen ihrer Einzelfälle als Problem. Und ich denke, dass diese Einzelfälle jeweils das Resultat sind aus einer bestimmten, sehr spezifischen Form von Rassismus. Dazu muss man wissen, dass Steiner als junger Student in Wien sich in einem nationalistisch-antisemitischen Milieu bewegt hat, dass er für eine deutschnationale Zeitschrift entsprechende Texte geschrieben hat und dass er überzeugt davon war, dass die Deutschen eine ganz besondere kulturelle Mission hätten und dass sie insbesondere den Slawen überlegen seien, dass die Deutschen der Donaumonarchie, also des alten Österreichs, die Mission hätten, den Slawen innerhalb der Donaumonarchie die Kultur nahezubringen. Nach Steiners Wende zur Esoterik, man darf nicht vergessen, dass er bis etwa 1900, 1901 kein Esoteriker war. Er kannte aus Wien diese schicken Seancen aus dem Bürgertum mit dem Tischerrücken und Poltergeister und Stimmen aus dem Jenseits, fand es aber völlig idiotisch und hat immer davor gewarnt, es würde zur Gehirnerweichung führen. Und erst um 1900, 1901, als er Schwierigkeiten hatte, selber eine geordnete bürgerliche Karriere anzutreten, ist er in Berlin von den Theosophen gebeten worden, mehrere Vorträge zu halten. Die waren anscheinend so begeistert von ihm, dass er weitere Einladungen bekam und dass er innerhalb kürzester Zeit zum Generalsekretär der deutschen Sektion der Theosophischen Gesellschaft wurde. Und die Theosophische Gesellschaft, 1875 gegründet, ist sozusagen die wichtigste, einflussreichste esoterische Organisation der damaligen Zeit. Viele Sachen, die wir heute so kennen, bis hin zu diesem Horoskop-Unfug, haben geschäftstüchtige Theosophen um 1900 entwickelt. Und unter anderem haben die Vordenker der Theosophie auch eine bestimmte Rassenlehre entwickelt, die Steiner dann im Prinzip übernimmt und noch weiter ausarbeitet. Ihr erinnert euch noch an hier, also wir befinden uns jetzt in einem viertes planetarisches Zeitalter, Planet Erde, und jetzt kommt, wie sich die Entwicklung auf diesem Planeten Erde abspielt. Die verkörpert sich nämlich in 7 Wurzelrassen, die nacheinander auftreten. Jede Wurzelrasse hat in einer bestimmten Epoche bestimmte Aufgaben zu erfüllen. Und wenn sie diese Aufgaben erfüllt hat, dann spielt sie eigentlich fürs Weitere keine Rolle mehr, sondern sie degeneriert, sagt Steiner, ihre Nachkommen sind degeneriert, dekadent. Die ersten beiden Wurzelrassen, die polarische und die hyperboräische, sagt er, die haben noch gar keine richtige menschliche Gestalt, sondern das sind so kaugummiartige Wesen. Dann kommt als drittes die Lemurier, die wohnen auf einem Kontinent zwischen Madagaskar, Australien und Indien. Ihre Nachkommen sind die degenerierten Aborigines, Pygmäen und Bushmänner in Afrika. Das ist so eine typisch rassistische Vorstellung. Für die Rassisten damals waren diese Menschen der absolut unterste Dreck, der noch unter den Schwarzafrikanern steht. Bei Haeckel zum Beispiel oder auch bei Francis Galton, der den Begriff ein wenig erfunden hat. Und das finden wir hier bei Steiner auch. Dann kommt die vierte atlantische Wurzelrasse, die angeblich auf dem Kontinent Atlantis gelebt hat, zwischen Europa und Amerika. Und da schildert er nun 7 Unterrassen, die alle bestimmte Fähigkeiten haben oder bestimmte Dinge entwickeln. Die Romuals können noch zaubern, die anderen entwickeln einen Ahnenkult, die Tolteken bilden als erstes Staaten, ihre Nachkommen sind die erstarrten Indianer der Gegenwart. Dann kommen die Ur-Turanier, die sind sehr triebhaft und egoistisch, tragen also nichts Positives bei. Dann kommen die Ur-Semiten, neuerungssüchtig, Ratio positiv, aber gefährlich, die sind areligiös. Aus ihnen entstehen dann eine Elite, die den Kern der nächsten Wurzelrasse der Arier bilden. Dann die 6. und 7. Unterrasse tragen gar nichts mehr Positives bei. Mongolen, als Mongolen gelten in dieser Wurzelrassenlehre eigentlich sämtliche Asiaten, also Chinesen, Koreaner, Tibeter, Japaner, deswegen auch diese Einschätzungen von den Japanern dann bei Steiner, entwicklungsunfähig. Wir können nur kopieren von den Europäern. Auf diese vierte Wurzelrasse kommt dann die 5. arische Wurzelrasse. Auch hier beschreibt er wieder 7 Unterrassen. Und da seht ihr nun, dass jede Unterrasse in einer bestimmten Epoche bestimmte Aufgaben hat. Die Urinder entwickeln ein spirituell fundiertes Kastenwesen. Das führte dazu, dass die Theosophen in Indien, die sich zwar für die indische Unabhängigkeit gegen die britische Kolonialmacht ausgesprochen haben, im Indian National Congress, also im indischen Nationalkongress, mit Leuten wie Gandhi einen schweren Streit hatten, weil Gandhi wollte ja das Kastensystem in Indien abschaffen. Und die Theosophen haben gesagt, nee, nix, das ist spirituell fundiert, das hat was mit Karma, Reinkarnation zu tun, das muss bleiben. Steiner vertritt ähnliche Positionen. Dann kommen die Perser, dann die Ägypter, Chaldäer und Babylonier, dann kommen die Griechen und Römer, also hier die entwickeln die Astronomie. Bei den Griechen und Römern arbeitet der Volksgeist an der Verstandes- und Gemütsseele, aber leider herrschen in Rom intellektualistische Priester. Also auch da zum Hintergrund, in der völkischen Szene um 1900 war Rom, Römer, so eine Art Fortsetzung der Juden. Etwas, was eigentlich die Germanen, das germanische Wesen, insbesondere durch die katholische Religion, unterdrückt. Und so diesen antirömischen Impuls finden wir hier auch. Und der Tiefpunkt ist der Geschichte ist praktisch bei den Römern. Und nun wird Christus als Sonnengeist reinkarniert. Und durch seinen Kreuzestod gibt er praktisch den Impuls, dass die Entwicklung wieder zum Göttlichen geht. Also diese Kreuzigung Christus, Golgatha, ist Tiefpunkt und Anfang eines Wiederaufstiegs zum Göttlichen, zur Respiritualisierung. Wichtigste Gruppe, die da die Aufgabe übernimmt, sind die Germanen, die germanisch-nordische Epoche von 1413 bis 3573. Da haben die also die Staffel, das Ding in der Hand. Die Germanen haben lange, sagt Steiner, das Schauen der Götter bewahren können. Sie können ein Ich-Bewusstsein entwickeln und sie leiten die Rückkehr zur Spiritualität ein. Das ist die Aufgabe der Germanen in der Gegenwart. So, und als nächstes kommen dann die Slawen ab 3573. Also das ist noch weit jenseits von Star Trek. Die Slawen in der Gegenwart werden als roh, naiv, brutal, kindisch und so weiter beschrieben. Aber wenn sie dann von den Germanen sozusagen, die kulturell mit der Kultur vertraut gemacht werden, wenn sie kulturell auf ein höheres Level gehoben werden, dann sind sie in der Lage, diese Mission zu erfüllen. Und hier jetzt in der esoterischen Variante scheint das wieder auf, was Steiner schon als Student in Wien vertreten hat, nämlich dass die deutschen Österreicher die Mission haben, die Slawen an die europäische Kultur ranzuführen. Und am Schluss kommen dann die Amerikaner, da sind jetzt die modernen Amerikaner gemeint. Das ist die finstere Saturnrasse, völlig von Ahriman beherrscht, die überhaupt nichts Positives mehr beitragen. Und dann folgen noch eine sechste und siebte Wurzelrasse, die aber nicht weiter beschrieben werden. Also diese Wurzelrassentheorie ist das, was Steiner zugrunde legt, was seiner Evolutionslehre eigentlich zugrunde legt. Es gibt jetzt von Steiner selber eine Reihe von Zeichnungen. Kann man das vielleicht so ein bisschen, wenn man den Kastenstück vorschiebt? Nee, das bringt uns nichts, außer wir legen uns alle auf den Boden. Aber wenn wir den Kasten insgesamt vorschieben, muss das Bild eigentlich kleiner werden, oder? Das ist jetzt eine Steiner-Zeichnung von 1907, in der diese Entwicklung nochmal nachzeichnet. Hier kommt er ohne die Begriffe Rasse aus, aber es spielt keine Rolle, ob er Rasse sagt oder nicht, es geht um den Inhalt. Also hier nacheinander die verschiedenen Gruppen, hier die Atlantier und Spitze der Entwicklung sind die Arier. Und hier sieht man auch, dass die Anthroposophie die gängige Evolutionstheorie auf den Kopf stellt. Salopp gesagt, der Mensch stammt nicht vom Affen ab, sondern umgekehrt. Der Affe ist eine dekadente Abzweigung von der menschlichen Entwicklung, sagt Steiner. Die nächste dekadente Abzweigung sind hier die Indianer. Gleicher Vortrag, gleiches Jahr. Halt.
So.
1907. Jetzt wieder Ausschnittvergrößerung aus der ersten Zeichnung. Eine zweite Zeichnung. Ihr seht, bei der Begrifflichkeit ist er sehr variabel. Hier schreibt er nicht von den Ariern, sondern von den Europäern. Hier sieht man es nochmal genauer. Affengeschlecht, dekadente Abzweigung, Indianer, dekadente Abzweigung. Wenn man sich den Text dazu liest, zu der Grafik, dann sieht man ganz klar, dass es sich um eine zwar esoterisch begründete, aber nichtsdestotrotz zutiefst rassistische Wertung handelt. Da heißt es nämlich, die Europäer sind hinaufgestiegen zu einer höheren Kulturstufe, während die Indianer stehen geblieben und dadurch in Dekadenz gekommen sind. Diesen Entwicklungsvorgang muss man immer beachten. Er lässt sich darstellen wie folgt. Im Laufe der Jahrtausende verändert sich unser Planet. Die Veränderung bedingt eine Entwicklung der Menschheit. Die Seitenzweige, die nicht mehr in die Verhältnisse hineinpassen, werden dekadent. Wir haben also einen geraden Entwicklungsstamm und abgehende Seitenzweige, die verfallen. Ganz klar ist, dass Steiner hier weniger hell gesehen hat, als vielmehr als die gängigen darwinistischen, sozialdarwinistischen und rassistischen Theorien da eingebaut hat und mit diesem esoterischen Gerede von Karma, Reinkarnation und Wiedervergöttlichung gemischt hat. 1929, Steiner ist inzwischen tot, Jahrbuch der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft, Band 3, Völkerkunde. Und da findet man nun diese Verbindung aus Phrenologie und Rassentheorie. Die Habituserfassung der fünf Hauptrassen soll in Angriff genommen werden, weil auch hier die Vorstellung ist, man könnte also aus dem Äußerlichen jeweils auf die Rasse und dann wiederum auf die Entwicklungspotenziale schließen. Also da hat man hier den links oben heißt es Neger aus Togo, Kopfform ganz knabenhaft, Hirnschäde gleichsam auf der Knabenstufe stehen geblieben, schwellende Lippen als Ausdruck eines kindhaften Zustandes. Und 95 dann in dem Rassenkundeheft steht dann drin, schwarze Rasse kindlich. Dann hat man hier den Urmalein, animalisch wach, der ist so ein Zwischending zwischen den Mongolen und den Buschmännern. Dann hier hat man die Mongolen, da heißt dann, Die Angehörigen dieser Rasse haben einen merkwürdig trägen, starren Ausdruck des Gesichtes. Plastik ist verschwemmt, die Augen blicken, als ob sie keine Lust am Licht hätten. Diese Mongolen sind eben spirituell entwicklungsunfähig, das zeigt sich auch an ihrem Äußeren, so die Anthroposophie. Dann hat man hier den Tamilen, der nun als Angehöriger der indogermanischen Völker gilt. Also bei den Völkischen war immer, hat man immer gesagt, die Arier teilen sich in die Westarier und die Ostarier. Die Ostarier sind die Inder und die Tamilen, also grob gesagt, und die Westarier sind die Westeuropäer im Wesentlichen. Und hier wird also der Tamile als positiv sozusagen dargestellt. Wir empfinden die Harmonie dieser Hauptdesorganisation. Hier ist die volle Mannesreife der Antlitzgestaltung. Also hier erstmal wieder diese sehr wertende Beschreibung des Äußeren, aus dem man dann eben ablesen kann, dass der noch ein großes Potenzial vor sich hat, während der Indianer unten mal wieder dargestellt wird als überaltert, verfeinert, überwach und so weiter. Also der ist ebenfalls nicht in der Lage, noch was voranzubringen. Dann haben wir hier jetzt 1953, nach dem Nationalsozialismus, der Autor Günter Wachsmuth war 40 Jahre lang Generalsekretär der Internationalen Anthroposophischen Gesellschaft, also auch eine zentrale Figur, nicht irgendein Außenseiter, und der schreibt in seinem Buch Werdegang der Menschheit, wo es also auch wieder um diese Wurzelrassen und diese Form der Evolution der Menschheit geht. Und da hat er hier diese Skizzen drin, hier sehen wir den mysteriösen Kontinent Atlantis, mit verschiedenen Tempeln, Mysterien, Städten genannt. Und als die Flut dann kommt und der Kontinent im Meer verschwindet, können sich Einzelne retten, die von hier unten nach Amerika ziehen, sind dann sozusagen die Tolteken, aus denen dann die nicht weiterentwicklungsfähigen Indianer entstehen. Und hier oben, aus diesem Jupiter-Mysterium, zieht eine Gruppe quer durch Europa und Asien, bis ins Himalaya, also irgendwo hier, und sie werden geführt von Götterboten, und am Ende im Himalaya bildet sich aus diesen Auswanderern, aus einem Kern dieser Auswanderer, bilden sich die Anfänge der fünften arischen Wurzelrasse, sagt Steiner. Und diese Gruppe wandert dann vom Himalaya nach anthroposophischer Lesart wieder zurück nach Europa und gründet auf dem Weg nach Europa sämtliche Hochkulturen, die wir kennen. Ihr seht, dass dieser Arier-Mythos der Anthroposophen dem der Nationalsozialisten ähnelt, wobei es durchaus bestimmte Fraktionen des Nationalsozialismus gab, die gesagt haben, nee, also aus Asien kamen die Arier nicht, sondern die kommen von hier oben, da gab es einen anderen Kontinent, das ist Thule, manchmal wird es mit Island identifiziert und von daher kommen die Arier, also da gab es solche Debatten, aber der Arier-Mythos, der so prägend ist für die völkische Szene, findet sich eben in dieser Version in der Anthroposophie wieder und eigentlich bis heute. Ich möchte jetzt an der Stelle aber auch mal ganz klar sagen, dass der nationalsozialistische und der anthroposophische Rassismus, dass man den ideologisch, praktisch und politisch nicht in einen Topf werfen darf. Der nationalsozialistische Rassismus hat ideologisch und praktisch eigentlich nur ein Ziel, die als minderwertig definierten Gruppen von Menschen zu versklaven und zu vernichten. Der anthroposophische Rassismus ist so eine Art bevormundender Rassismus, so eine Art karmische Entwicklungshilfe. Da geht es darum, dass man die göttlichen Funken, die im Körper von jedem Menschen, also auch von sogenannten minderwertigen, als dekadent definierten Rassen drin sind, auch die kann man durch anthroposophische Belehrung dazu verhelfen, dass sie in höheren menschlichen Formen reinkarnieren. Also anthroposophischer Rassismus, eine Art karmische Entwicklungshilfe, anmaßend, eine Art kolonialistische Bevormundung, erinnert ganz stark an diese Rechtfertigungsideologie um 1900 der europäischen und nordamerikanischen Imperialisten, die immer davon gesprochen haben, von der Bürde des weißen Mannes. Also man hat ja Kolonien nur, um diese Wilden auf ein höheres kulturelles Level zu hieven. Das sei die Bürde des weißen Mannes. Das war so eine Ideologie, die bis rein in die Sozialdemokratie gezogen hat. Und das ist sozusagen hier in der anthroposophischen Version, findet sich das bis heute. Und man kann es auch bis heute in Projekten im Grunde genommen finden. Auch die berühmten Waldorfschulen in Südafrika oder das Projekt SECAM in Ägypten, die gerne so als Gegenbeispiel gegen den Rassismusvorwurf genannt werden, die stehen immer vor diesem Hintergrund, dass da eigentlich Afrikaner oder Ägypter durch Europäer angeleitet werden sollen, um ihren Geist zu entwickeln. Besonders diskriminierend, also hier nochmal der Herr Wachsmuth, und da sieht man auch den lemurischen Kontinent für die dritte Wurzelrasse. Besonders diskriminierend ist bei Steiner immer die Darstellung von Afrikanern. Hier ein Vortrag von 1923, die Schwarzen nehmen alles Licht und alle Wärme aus dem Weltenraum auf, verarbeiten das, und deswegen ist bei den Negern, sagt er, das Hinterhirn besonders ausgebildet. Diese Wärme geht durchs Rückenmark, und daher ist beim Neger alles, was mit dem Körper und mit dem Stoffwechsel zusammenhängt, lebhaft ausgebildet. Er hat ein starkes Triebleben, ein Instinktleben. Der Neger hat ein starkes Triebleben, weil er eigentlich das sonnige Licht und Wärme da an der Körperoberfläche in seiner Haut hat, geht sein ganzer Stoffwechsel so vor sich, wie wenn er in seinem Inneren von der Sonne selbst gekocht würde. Und daher kommt sein Triebleben. Ihr wisst vielleicht, dass eine bayerische Adlige vor einigen Jahren mal gesagt hat, dass der Neger gerne schnackselt. Und im Grunde genommen will uns Rudolf Steiner das hier auch andeuten. Also man sieht, dass diese Form des esoterischen Rassismus da eben auch gut aufgehoben ist. Dann gibt es aus dem gleichen Jahr einen Vortrag, wo Steiner sagt, dass wenn weiße, schwangere Frauen Romane lesen, in denen Schwarze als Protagonisten auftauchen, er nennt es Negerromane, da sagt er, dass Frauen, vor allem schwangere Frauen, vor allem in der ersten Zeit der Schwangerschaft solche Gelüste manchmal entwickeln, und wenn man den schwangeren Frauen diese Negerromane zu lesen gibt, dann entsteht durch rein geistiges Lesen von Negerromanen eine ganze Anzahl von Kindern in Europa, die ganz grau sind, die Mulattenhaare haben werden und mulattenähnlich aussehen werden. Und Hintergrund dieser Vorträge und dieser Haltung ist die Rheinlandbesetzung durch belgische und französische Truppen, die ja bekanntlich auch Schwarze aus ihren Kolonien eingesetzt haben, was sämtliche Fraktionen der deutschen Rechten den Schaum vor den Mund getrieben hat und sich bei Steiner praktisch dann in solchen schauerlichen Geschichten ausgedrückt hat. Und er stellt fest, Zitat, die Negerrasse gehört nicht zu Europa, es ist ein Unfug, dass sie jetzt in Europa eine so große Rolle spielt. Im Gegensatz zu den Schwarzen werden dann die Weißen hochgelobt, die blonden Haare geben eigentlich Gescheitheit, sagt er, und es sei die weiße Rasse, ist die zukünftige, ist die am Geist schaffende Rasse. Jetzt gibt es ja immer wieder Leute, sowohl Anthroposophen, aber auch in gewissen anderen politischen Spektren, die dann sagen, boah, das Zitat ist ja aus dem Zusammenhang gerissen. Und man könnte jetzt irgendwie, wenn jemand mag, könnte man jemand versuchen, diesen Satz in einen nicht-rassistischen Kontext zu stellen. Ich weiß nicht, ob irgendjemand es probieren mag. Ich habe jetzt mal die Langfassung mitgebracht. Also da haben wir hier den Satz, die weiße Rasse ist die zukünftige, ist die am Geist schaffende Rasse. Und da hat man dann wieder diesen ganzen Kontext, die schwarze Rasse ist am meisten irdisch, wenn sie nach Westen geht, also nach Amerika, stirbt sie aus. Als gelbe Rasse wird sie ebenfalls aussterben und so weiter. Nur die weiße Rasse ist die zukünftige, am Geist schaffende Rasse. Also auch das ist ein ganz eindeutig rassistischer Kontext. Wie gesagt, die Weißen kommen immer gut weg, die Schwarzen immer kindlich, triebhaft, müssen erzogen werden. Dazu auch noch meine Zeichnung von Steiner, auch hier wieder die Schwarzen Hinterhirn, wo die Sonne verarbeitet wird, das Triebleben ist das Wichtigste, die Gelben, das Fußleben, und die Weißen, das Denkleben, die am Geiste schaffende Rasse. Ich könnte euch jetzt haufenweise Zitate bringen von anthroposophischen Spitzenfunktionären, die alle in die gleiche Richtung gehen. Ich spare mir das jetzt, können wir in der Diskussion dann nochmal nachholen, wenn es gewünscht wird. Ich will eigentlich nur zwei Sachen erwähnen. Das eine ist der Stefan Leber, den ich am Anfang schon mal genannt habe, zum Thema Karma und Reinkarnation, der 1997 in dem Buch Anthroposophie und Waldorfpädagogik in den Kulturen der Welt versucht, die Vorwürfe des Rassismus zu entkräften, indem er sagt, Zitat, das Triebleben des Schwarzen in seiner stoffwechselhaften, bewegungsfähigen Natur wird nur scheinbar abschätzig beurteilt, in Klammern von Steinern. In Wirklichkeit erweist es sich als Überlegenheit und Vorzug, als Schutz vor dem Fall in den Materialismus, den der Weiße so leicht erlickt. Leber ist überzeugt, dass man Menschen in Rassen sortieren kann. Es gibt verschiedene konstitutionelle Merkmale, sagt er, zwischen den einzelnen Rassen. Das lehrt schon die schlichte Anschauung. So kann man es nachlesen im Standardwerk Die Menschenkunde der Waldorfpädagogik von 1993. Also das ist gar nicht so offensichtlich, weil die meisten modernen Biologen und Genetiker den Rassenbegriff bezogen auf Menschen ablehnen. Es ist ein ideologisches Konstrukt von europäischen und nordamerikanischen Kolonialisten und Rassisten aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Die Konstruktion ist selber schon rassistisch, die Verwendung des Begriffs Rassen im Prinzip auch. Dagegen verweist Leber auf die Leiblichkeit und die darin eingebundenen seelischen Eigenschaften. Vom evolutiven Gesichtspunkt aus gibt es Merkmale, die einem früheren oder späteren Entwicklungsstadium angehören. In dieser Hinsicht gibt es auch eine Wertigkeit von höher und niedriger, von fortgeschritten und zurückgeblieben, sagt er. Es ist klar, es geht um Menschengruppen. Es gibt fortgeschrittene und zurückgeblieben, höher und niedriger. Also er verwendet nicht den Begriff Rassen hier 1997, weil das ist klar, den Begriff Rasse, der ist wirklich so negativ besetzt, den kann man kaum rechtfertigen, aber im Kern geht es genau um das. Es gibt einen evolutiven Gesichtspunkt, also die Annahme, es gibt eine Evolution, die sich ausdrückt, eine spirituelle Evolution, die sich ausdrückt, körperlich ausdrückt in verschiedenen Rassen. Und Leber lässt gar keinen Zweifel dran, wer mit niedriger und zurückgeblieben gemeint ist. Die Indianer seien eben eine Rasse des Alters, sagt er, der getämpften Vitalität und Kontemplation. 2001 ist ein Russe in den Vorstand der Internationalen Anthroposophischen Gesellschaft gewählt worden, der Herr Prokofjew. Und der, ihr habt es ja vorhin im Schema gesehen, die sechste arische Unterrasse, die irgendwann im Jahr 3500 sonst was die spirituelle Staffel übernimmt, sind ja die Slawen. Und dann sagt Prokofjew, ja, die Russen sind prädestiniert, diese Staffel zu übernehmen, und zwar deswegen, weil in ihrem Blut auch noch germanisches Blut ist, durch die Wikinger, die im Mittelalter da auf den russischen Flüssen durchs Land gezogen sind und sich dabei mit russischen Frauen zusammengetan und Kinder gezeugt haben. Also bis auf diese Blutsebene runter findet sich das in den 90er Jahren noch bei führenden Anthroposophen. Gut, jetzt komme ich zum Schluss, nämlich zum Thema Antisemitismus. Da ist es so, dass man da sozusagen genau unterscheiden muss, welchen Lebensabschnitt von Steiner man sich da vornimmt. Ich habe es vorher schon gesagt, in den 1880er Jahren schreibt er für die deutschnationale Presse, und in diesen Artikeln lässt er sich grundsätzlich negativ über Juden aus. Sie seien ein Volk, dessen Religion keine Freiheit des Geistes kennt und das die deutsche Sprache mit jüdischen Wendungen verhöhnt. Es sei nicht zu leugnen, dass das Judentum heute in einer Weise in den abendländischen Kulturideen eingreift, die nichts weniger als günstig war. Das Judentum als solches hat sich längst ausgelebt, es hat keine Berechtigung innerhalb des modernen Völkerlebens, und dass sich das Judentum erhalten hat, ist ein Fehler der Weltgeschichte, dessen Folgen nicht ausbleiben konnten. Wir meinen hier nicht die Formen der jüdischen Religion allein, wir meinen den Geist des Judentums und die jüdische Denkweise. Also das ist Steiner als junger nationalistischer Student in Wien. Er geht dann nach Weimar, 1897 nach Berlin, unterrichtet dort eine Zeit lang an der Arbeiterbildungsschule der SPD, freundet sich mit dem Dichter Ludwig Jakubowski an, und der jüdischer Herkunft ist, und unter diesen Einflüssen engagiert sich Steiner für einige Zeit, ein, zwei Jahre, im Verein zur Abwehr des Antisemitismus, der einzigen und ziemlich isolierten Organisation im Deutschen Kaiserreich, die also dieser wachsenden antisemitischen Bewegung entgegensteht. Das Problem ist, dass er da teilweise etwas bedenkliche Argumente anführt. Er sagt nämlich, nicht die Antisemiten, sondern die Zionisten hätten eine überreizte Fantasie und ein gekränktes Gemüt. Ihr Verstand sei umnebelt. Die Antisemiten seien ungefährlich wie Kinder und viel schlimmer seien die herzlosen Führer der europaweiten Juden wie Theodor Herzl, die also den Zionismus begründen. Und kann man sagen, als Seher war Steiner eine Niete. Entscheidend ist, dass er die eigentlich für alle sichtbare Propaganda und Stärke der Antisemiten seinerzeit verharmlost hat. Eindeutig gegen Antisemitismus gerichtet sind eine Reihe von Artikeln, die Steiner in den Jahren 1901 und 1900 verfasst hat, also kurz bevor er dann zum Theosophen wird, also bevor er eigentlich seine Karriere als Esoteriker startet. Da wirft er den Antisemiten mangelndes ethisches Urteilsvermögen und Inferiorität des Geistes vor. Jeder Mensch sei zwar einer Rasse zugeordnet, aber der Antisemitismus spreche der Idee Hohn, dass der Mensch höher steht als jede einzelne Form. Er bekennt sich zu einer, Zitat, idealistischen deutschnationalen Tendenz und lehnt den Antisemitismus der Alldeutschen als materialistisch ab, also nicht durchgeistig. Mit der Wende zur Theosophie übernimmt er dann dieses Wurzelrassenschema und also diese Vorstellung von den planetarischen Zeitaltern, von den aufeinanderfolgenden Wurzelrassen und Unterrassen mit ihren jeweiligen Missionen und baut natürlich nun in dieses Schema auch die Juden ein und sagt, ja, die Juden haben zwei positive Aufgaben in der Weltgeschichte zu erfüllen, nämlich erstens den Monotheismus zu entwickeln als historischen Fortschritt gegenüber polytheistischen Religionsformen und zweitens, sie stellen das körperliche Gefäß für die Reinkarnation des Sonnengeistes Christus dar. Und diese beiden Missionen sind natürlich im Jahre Null der christlichen Zeitrechnung beendet. Monotheismus begründet, Jesus geboren, Mission der Juden beendet. Und wie